Jakobus kommt zu Ende, zur Landesschleife in Kapitel 5. Allerdings hat er ja eben nicht abgesetzt und jetzt kommt Kapitel 5, sondern er schreibt ja durch. Das passt jetzt wirklich ganz gut. Das, was er am Ende des letzten Kapitels geschrieben hat, war, dass er die Leute nochmal warnt vor der Selbstsicherheit mit dem selber Plan und alles und so weiter. Kommt das hinein, nehmt euch in Acht, sagt lieber, wenn der Herr will und wir leben, so jetzt habe ich es richtig, dann werden wir das und das tun. Also wieder dieses ganze Thema, was er vorher hatte, ordnet euch Gott unter, die Macht der Zunge, sprecht das aus und nicht eure eigenen Pläne, sondern seid wirklich Gott untertan, weil der mitunter andere Pläne hat als ihr. Und nun geht's weiter. Tatsächlich auch mit den Worten, und nun. Und nun, ihr Reichen, weint und heult über das Elend, das über euch kommen wird. Euer Reichtum ist verfault. Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist verrostet und ihr Rost wird wegen euch Zeugnis geben und wird euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt euch Schätze gesammelt in diesen letzten Tagen. Also man kann jetzt wunderbar aus sozialistischer Sicht das erstmal lesen und sagen, wunderbar, gibt's den Reichen, ausgezeichnet, super, ja. Das Problem ist, auch Leute, die nicht materiell Schätze sammeln, sammeln sich meistens Schätze auf Erden. Dass man halt sagt, ja, und all das, was ich Gutes gemacht habe für die Leute. Ja, Paulus schreibt in Römer 14, Vers 23, wenn ich mich gerade nicht ganz stark irre, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Also ganz gleich, was ich mache, wenn es nicht aus dem Glauben kommt, dann ist es schon Sünde. Warum? Weil die Verbindung mit Gott nicht stimmt. Also natürlich, Jakobus schreibt hier den Reichen, weil das wahrscheinlich auch ein großes Problem war, unter den jüdischen Christen, weil eben Reichtum sehr angesehen war. Eben materieller Segen soll ein Zeichen sein, dass Gott den Menschen segnet, der fromm ist und alles Mögliche. Weswegen ja die Jünger total schockiert waren, dass der reiche Jüngling nicht gerettet werden konnte. Und im Gegensatz dazu eben Zachäus, der eben in eine ganz andere Richtung sein Geld erwirtschaftet hat. Und Jakobus sagt eben, euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet. Jesus sagt in der Bergpredigt, denn der Jakobusbrief ist ja ganz stark von der Bergpredigt abhängig, witzigerweise, sammelt euch nicht Schätze auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen können und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch viel lieber Schätze im Himmel, wo Motten und Rost sie nicht fressen und die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus ermutigt uns, dass wir gar nicht an diese Welt denken. Natürlich, wir sollen hier in der Welt leben und alles Mögliche, wir sind ja auch hier hingesetzt. Aber wir sollen eine andere Perspektive haben. All das, was hier ist, ist nur für einen kurzen Zeitpunkt. Ist bei manchen Sachen ganz praktisch. Wenn einem irgendwelche Zustände nicht gefallen, können wir sagen, ein Glück, das ist nicht ewig. Bei den schönen Dingen kann man manchmal sagen, ach schade, aber das Gute ist, wenn wir die schönen Dinge auch für Gott einsetzen, gedeihen sie erstmal hier noch wesentlich mehr und wir sammeln damit auch schon Schätze im Himmel. Wenn wir im Blick auf die Ewigkeit leben, dann verändert sich unser Leben hier in dieser Wirklichkeit. Wenn ich sage, ich muss nicht partout gleich immer das neueste Auto haben, seid ihr bestimmt alle genauso drauf, also deswegen sage ich das Beispiel jetzt. Sondern ich sage mir, dieses Auto ist ja sowieso zu 98% nichts. Also zwischen Atomkern und den Elektronen ist ungefähr so viel, ist noch mehr Platz als zwischen der Sonne und Pluto. Also ganz viel nichts. Zu 98% ist das hier alles nichts. Und daran halten wir uns fest. Bei Gott ist eine viel größere Wirklichkeit. Eben dieses das Thema Glauben, was ja auch durch den Jakobusbrief sich hindurchzieht, bedeutet eben sich aufstützen auf Gottes Realität. Ich habe einen Professor gehabt, der hat immer unterschieden zwischen der Wirklichkeit, das, was die Menschen sehen, und der Realität Gottes. Denn das, was wir sehen, das hat noch lange nichts damit zu tun, was Gott eigentlich sieht. Weil Gott nämlich auf eine ganz andere Ebene sieht. Der sieht, was hier geistlich noch abgeht, wo wir dann sagen können, vielleicht ich habe jetzt jahrelang gebetet und irgendwie ist immer noch nichts gekommen. Ja, halt nicht in dieser sichtbaren Welt. Aber die Reichen, die versuchen sich eben an dem festzuhalten. Und das Problem ist, wir sind alle auf irgendeine Art und Weise reich. Und darum sollen wir jetzt weinen und heulen. Warum? Weil wir das, was wir in dieser Welt lieb gewonnen haben, nicht mitnehmen können in die nächste Welt. Du kannst nichts mitnehmen, du kannst es nur voraussenden. Also das, was du ins Reich Gottes investierst, das erwartet dich sozusagen auf der anderen Seite. Also jetzt war ich nicht da und kann das nicht so zu 100% bezeugen, dass von wegen das Geld, das ich dann als Zehnten gebe, dass das dann aber... Dem Maß, wie ich mich für Gott einsetze, im Glauben, das erwartet mich dann als Schatz im Himmel. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euer Land abgeerntet haben, den ihr ihnen vorenthalten habt, der schreit und das Rufen der Schnitter ist gekommen vor die Ohren des Herrn Zebaut. Typisch Mensch, wir arbeiten für unseren eigenen Vorteil. Dazu gehört dann auch gerne mal Leuten den Lohn vorenthalten. Auf welche Art und Weise auch immer. Da kann jetzt eine Gemeinde sagen, also das ist mir jetzt bei euch nicht passiert, aber es kann eine Gemeinde dann sagen, unser Pastor soll demütig sein. Darum wollen wir ihm jetzt nicht widerspiegeln, dass er eigentlich gut gepredigt hat, sondern einfach nur ganz still da sitzen. Und der Pastor muss dann auf Glauben leben, dass irgendwas angekommen ist. Oder eben tatsächlich hier, dass jemand sagt, okay, ich lasse euch arbeiten, aber das Geld kriegt ihr noch nicht. Darauf geht Mose tatsächlich ein im 5. Buch Mose, bevor er das Volk vorbereitet, also während er das Volk vorbereitet, dass sie ins verheißene Land ziehen sollen, dass man dem Tagelöhner das Geld auch am selben Tag gibt. Nicht erst am nächsten Tag, denn dann hat der Tagelöhner ja für den Tag nichts, um seine Familie zu versorgen, sondern von Tag zu Tag zu Tag zu Tag. Das ist das, was Jesus uns lehrt im Vaterunser. Wenn wir beten sollen, unser tägliches Brot gib uns heute. Jeden Tag aufs Neue. Und damit ist nicht nur das Brot gemeint, das wir halt in die Hand nehmen, mit Butter bestreichen, schöne Scheibe Wurst drauf und dann essen. Damit ist auch dieses Brot gemeint. Als Jesus in der Wüste versucht wird, kommt ja der Teufel an und sagt zu ihm, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, was du jetzt ja vor 40 Tagen mal gehört hast, dann sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden sollen. Übrigens so wunderbar im Glauben, das in die Realität hineinsprechen, passt auch nochmal wieder dazu. Aber Jesus sagt dann, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Klar, wir brauchen Nahrung wirklich, die wir essen und so weiter, aber wir brauchen eigentlich noch mehr, das Wort Gottes, das in unsere Seele und unseren Geist auferbaut. Und nicht nur das, nicht nur Seele und Geist, sondern auch sogar den Leib. In Sprüche 4 heißt es, sinngemäß, nimm dir die Worte, die ich spreche, zu Herzen, denn sie sind gut für deinen Leib und deine Seele, für deine Gesundheit. Also, Gottes Wort macht uns tatsächlich gesund. Und wie Gott uns das nicht vorenthält, jeden Tag, wenn wir für ihn leben, versorgt er uns mit dem, was wir brauchen für den Tag, mit der nötigen Kraft, mit dem nötigen Wort für den Tag, mit der nötigen Freude, um mit Leuten zu begegnen, mit der nötigen Geduld und mit allem möglichen anderen. Mit dem, was wir für den Tag brauchen, aber nicht mehr. Also jeden Tag aufs Neue. Das ist manchmal etwas nervig, wenn man sich denkt, kann ich nicht jetzt schon für morgen die Kraft haben? Es geht schon deswegen nicht, weil wir sie sonst schon aufbrauchen würden. Und dann hätten wir für den anderen Tag nichts. Aber das ist dieses Leben aus Gottes Hand. Und das tun die Reichen, denen Jakobus hier schreibt, nicht. Und damit kommt, dadurch kommt das Schreien und das Rufen dieser Schnitter vor Gott. Weil Gott nämlich ganz anders ist. Dass man sagen kann, du bist doch der Tag für Tag versorgt, aber der, den du mir in mein Leben gestellt hast als meinen Chef, der macht das nicht. Jetzt geht es noch etwas weiter. Ihr habt geschlemmt auf Erden und geprasst und eure Herzen gemästet am Schlachttag. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet und er hat euch nicht widerstanden. Also, was gerne der Fall ist, die Mächtigen halten den Gerechten klein. Der Gerechte nochmal, das ist derjenige, der in der richtigen Beziehung steht mit Gott. Das ist nicht unbedingt der, der alle Gebote feinsäuberlich hält und komplett perfekt, zumindest nicht im Ultimativen, sondern derjenige, der sich auf Gott verlässt. Das war Losungstext von gestern. Abraham glaubte dem Herrn, oder Abram in dem Fall noch, und das rechnete ihm der Herr zur Gerechtigkeit. Also weil sich Abraham ganz verlassen hat auf Gottes Wort, hat Gott gesagt, und das macht dich jetzt gerecht vor mir. Und natürlich, es gibt einen Menschen, der es komplett geschafft hat, alles zu halten, nämlich Jesus. Und das Nette ist, dass wir im Endeffekt Gottes Gerechtigkeit angezogen bekommen. Dass wir mit Jesus tauschen, dass er unseren Platz annimmt am Kreuz und wir nehmen seinen Platz in seiner Gerechtigkeit ein. Und an dem Punkt finden wir Jesus tatsächlich da auch wieder. Ihr habt den Gerechten verurteilt und getötet. Ja, das haben wir. Also ich war damals nicht direkt da. Aber meine Sünden waren schon da. Denn die sind mit Jesus ans Kreuz. Und wenn ich damals da gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich nicht in der Schar der Jünger mich befunden, die sich versteckt hat, sondern eher bei denen, die laut geschrien haben, kreuzige ihn. So schätze ich mich zumindest ein. Nachdem Jakobus jetzt mit den Reichen ins Gericht gegangen ist, scheint er das Thema zu wechseln. So seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Aber er wechselt nur scheinbar das Thema, weil er ja vorneweg noch den Leuten gesagt hat, also den Reichen, dass eure Tagelöhner, die schreien ja zu Gott, weil die Gerechtigkeit haben wollen. Also nachdem die Reichen verurteilt worden sind, wendet er sich wieder an alle und sagt, nun seid geduldig. Das schwierigste Wort überhaupt in der Bibel, Geduld. Aber es ist sehr wichtig. In Geduld passiert so einiges. Auf Englisch sagt man, oder habe ich den Spruch gehört, an oak tree is just a little nut that refused to give ground. Also, eine Eiche ist nur eine kleine Nuss und Nuss, das Wort Nut kann man auch mit Verrückter übersetzen, die sich geweigert hat, Boden aufzugeben. Immer weiter, geduldig, 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 sind erst die Wurzeln in die Tiefe gewachsen, dann ein paar Blätter in die Höhe und das wirkt dann allmählich zusammen und über mehrere hundert Jahre steht dann ein riesen Eichenbaum. Das haben wir nicht so gerne. Wir haben lieber gern Champignon-Glauben. Oder Kressen-Glauben. Aussäen, gießen und es wächst sofort. Aber im Endeffekt, also wenn ihr euch das aussuchen dürftet, würdet ihr lieber gern ein Champignon sein oder eine Eiche? Noch netter, wenn man jetzt noch krasser das Beispiel nimmt, wärt ihr lieber ein Champignon oder eine Palme? Eine Palme nämlich hat ungefähr so tiefe Wurzeln, wie der Baum hoch ist. Psalm 92, ich habe den Vers vergessen, aber da steht es auf alle Fälle, der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum und wie eine Zeder auf dem Libanon wird er wachsen. oder ich glaube, wachsen und blühen ist gerade andersrum, aber auf alle Fälle, wie ein Palmenbaum mit diesen ganz tiefen Wurzeln. Aber das dauert, bis die Wurzeln so tief sind. Das braucht Geduld. Und die Zeder im Libanon ist übrigens auch noch interessant. Die Zedern im Libanon haben ganz, ganz flache Wurzeln. Aber weil die Bäume so eng beieinander stehen, wachsen die Wurzeln ineinander und halten sich fest. Also der Gerechte, derjenige, der sich komplett auf Gott verlässt im Glauben, wächst wie ein Palmenbaum, der hat tiefe Wurzeln. So tief, dass auch in der Dürre immer noch Wasser da ist. Und wächst wie eine Zeder auf dem Libanon, komplett mit den anderen Christen verbunden. Dass man sich gegenseitig hält. Aber auch das geschieht nur in Geduld. Also seid geduldig. Das Wort geduldig im Griechischen kann man mit Langnase übersetzen. Warum? Das kommt jetzt eher nochmal aus dem Hebräischen fast dazu. Im Hebräischen ist das Wort für die Nase das gleiche Wort für den Zorn. Weil man halt gut schnauben kann aus der Nase, wenn man zornig ist. Wenn jetzt die Nase lang ist, braucht es sozusagen länger, bis der Zorn rauskommt. Also seid langnasige Leute. Übrigens, Afrikaner nennen uns Europäer die Langnasen. Zumindest manche. Ich habe jetzt nicht alle Afrikaner befragt. Also seid geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Und das kann mehrere Sachen bedeuten. Also natürlich zum einen bis zu dem Tag, an dem Jesus wiederkommt in Herrlichkeit. Das ist ja schon mal, also das ist das Endziel, auf das wir zuleben in dieser Welt. Und allein das wird schon schwierig, wenn man sich umguckt, wie es in der Welt abläuft. Wenn man mitkriegt, wie sich nicht nur Länder bekämpfen, sondern auch die Menschen untereinander, wie die Völker sich in sich selber zerstreiten, wie die Gesellschaft immer mehr auseinandergeht, wie die Ungerechtigkeit zunimmt, weil die Leute sich eben nicht mehr an Gott halten, wie die Lieblosigkeit zunimmt und alles. Und dann muss man sagen, seid geduldig, liebe Brüder, also haltet durch, erduldet das Ganze bis zum Kommen des Herrn. Dann aber auch bis zum Kommen des Herrn in deine Situation. Die Frau aus Kanaan, aus Tyros, die hatte Geduld. Hat man nicht unbedingt immer gemerkt in diesem Gespräch in Matthäus 15, aber sie war so geduldig, sie hat es erduldet, sich von Jesus immer wieder abweisen zu lassen, bis er tatsächlich für sie da war. Also da war Jesus zwar schon da, aber er war noch nicht wirklich da. Sie konnte ihn sehen, sie konnte mit ihm reden, aber er war nur da und nicht für sie da. Und da war dieses geduldige immer wieder rankommen. Also auch das ist eine Art der Geduld. Immer und immer und immer und immer wieder. Durchhalten. Immer und immer wieder dieselben Übungen. Training ist langweilig. Man macht immer nur dieselben Bewegungen, immer dieselben Bewegungen. Aber das ist genau das Richtige, weil man dann dieselben Muskeln trainiert. Also, nun so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Also Frühregen und Spätregen haben wir jetzt nicht hier, aber das andere ist etwas, was wir auch hier kennen. Finde ich genial. Ist mir auch erst durch eine Predigt in diesem Jahr mal aufgefallen, die ich gehört habe. Der hatte dann drei Bilder, einen Bergsteiger, einen Seilläufer, also über eine große Schlucht und einen Bauern. Und hat die Leute gefragt, wer meint ihr hat den größten Glauben? Und dann, die meisten sind irgendwie bei dem Seiltänzer gewesen und dann sagt er, ja, aber die Bibel nimmt den Bauern als den Menschen mit dem größten Glauben. Was macht der Bauer? Der wirft den Samen aufs Land. Also zu der Zeit war es noch so, man hat den Samen aufs Land geworfen, direkt danach umgepflügt. Und dann warten. Und darauf vertrauen, dass der Samen das tut, zu was Gott ihn geschaffen hat. Und das braucht. Ein erfahrener Bauer zumindest wird nicht jeden Tag wieder auf den Acker gehen. Und umgraben. Was ist jetzt mit dem Samen geworden? Nein, er wartet und wartet und wartet. Das Praktische ist natürlich, die Erfahrung lehrt, oder durch die Erfahrung weiß der Bauer, okay, die Temperatur ist jetzt so, Bodenverhältnisse sind so, das ist die normale Keimzeit, also nach 20 Tagen oder so, weiß ich jetzt nicht genau, sehe ich die ersten Pflänzchen. Es ist im Glauben ein bisschen anders. Wir wissen irgendwie nicht, wie dieser Same des Wortes keimt. Also, weil wir halt den Boden nicht kennen, auf dem wir es ausgesät haben, weil wir nicht wissen, wie lange dieses bestimmte Wort keimt und überhaupt. Aber das ist da. Der Bauer sät aus und wartet. Und er wartet und wartet und wartet. Und in Markus 4 erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Bauern, der aussät den Samen, isst, trinkt, schläft und hat keine Ahnung, wie es funktioniert, aber die Frucht wächst, wie von selbst. Und Jesus sagt, das Himmelreich funktioniert genauso. Wir säen den Samen aus und brauchen dann Geduld. Wir müssen warten, weil eben erstmal, also wie genau das jetzt funktioniert, habe ich nicht genau studiert, aber der, sozusagen muss der Same erstmal in der Erde ankommen, durchs Wasser aktiviert werden und dann allmählich bricht es auf. Es scheint der Same zu sterben oder es stirbt der Same, der geht kaputt, man kann ihn zu nichts mehr gebrauchen, aber dadurch kommen dann die Wurzeln und dann das Pflänzchen. Also er wartet auf die kostbare Frucht der Erde, von der Frucht hatten wir es bei Kapitel 3 ganz am Ende, bis sie empfange den Frühregen und den Spätregen. Das ist jetzt ganz besonders für Israel. Es gibt den Frühregen, der ist im Februar, März. Und es gibt den Spätregen, der ist im Oktober, November ungefähr. Das sind die beiden großen Regenzeiten. Also dehnen sich etwas aus, aber es kommt halt der Frühregen. Danach wird alles Mögliche schon mal geerntet. Und dann kommt der Spätregen, nachdem alles geerntet ist. Zum Agrarjahr in Israel kann man noch wesentlich mehr Heilsgeschichtliches sagen, aber dass der Bauer weiß, ich muss auf den Frühregen warten und auf den Spätregen. Und Gott vergleicht gerade den Regen mit seinem Wort. Jesaja 55. Also wie Regen und Schnee herniederfällt auf die Erde und sie befeuchtet und sie bringt wieder gute Frucht, so soll mein Wort sein, das aus meinem Munde kommt. Es soll nicht leer zu mir zurückkommen, sondern tun, zu was ich es sende. Aber bis man eine Sache getan hat, braucht es eben Zeit, da braucht es Geduld. Und bis dann Jesus endgültig wiederkommen wird, braucht es Geduld und bis Jesus in unsere eigene Situation durchgekommen ist, braucht es auch Geduld. Wer weiß, vielleicht heute. Aber wenn nicht heute, dann ja vielleicht morgen. Aber wir dürfen uns, also Spannungsverhältnis, wir dürfen uns darauf einstellen, es darf gerne heute passieren. Aber dann eben, okay, naja, wenn heute nicht, dann halt morgen. Also nun hat er den Bauern als Beispiel gehabt, nun seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen. Es ist manchmal ziemlich schwierig, sein eigenes Herz zu stärken, wenn es dauert. Und wenn es dann scheint, hatte ich ja bei der kanadischen Frau, wenn es so scheint, als würde jedes Mal, wenn die Möglichkeit sich öffnet, ein Klappstuhl erstmal entgegenkommen. Stärkt eure Herzen. Wie stärken wir das Herz? Untereinander in der Gemeinschaft. Dass wir einander nochmal klar machen. Gott kümmert sich um dein Problem. Und Jesus wird wiederkommen. Also beides mit rein. In dieser kleinen Situation, die du hast und auch in der Gesamtsituation. Jesus kommt wieder. Deswegen sammeln wir doch Schätze im Himmel, weil es da am Ende hingeht. Und dann natürlich auch und gerade dadurch, dass wir ins Wort gehen. Weil das Wort Gottes uns stärkt und ernährt. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Ich meine, es ist in Psalm 104, aber da müsste ich selber nachgucken. Dass das Brot da ist, um das Menschenherz zu stärken. Und was ist das Brot? Also das Wort Gottes, das wir jeden Tag zu uns nehmen. Also einmal natürlich das Brot, denn wenn ich gut gegessen habe, kann mich schon mal nicht ganz so viel aus dem Konzept bringen. Aber auch wenn ich das Wort Gottes zu mir genommen habe, wird mein Herz gestärkt. Und das ist gar nicht mal unbedingt wichtig, wo ich lese. Das Wichtige ist, dass ich das Wort lese als Brot und gucke, wie es auf den hinweist, der das Brot des Lebens ist. Und dann kann jeder Text sowas von erbaulich sein. Das ist manchmal wahnsinnig. Also beim Lesen und dann plötzlich stelle ich was fest, guck Richtung Himmel und sage, das machst du mit Absicht. Stimmt's? Und Gott sagt, klar, macht doch Spaß. Also seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Kann man natürlich zu Jakobus sagen, das hast du im ersten Jahrhundert geschrieben. Ja, aber Paulus sagt in Römer 13, das Kommen des Herrn ist jetzt näher als zu dem Zeitpunkt, als ihr gerettet wurdet. Also es kommt näher und näher. Sowohl das ultimative Kommen als auch das Durchbrechen in meiner Situation. Wie gesagt, vielleicht heute. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also wieder einander seufzen, gegeneinander seufzen. Oh, der schon wieder. Man sagt, meine Frau scheint mich wirklich zu verehren. Wieso denn das? Immer wenn ich komme, sagt sie, ach Gott, der schon wieder. Das ist so ein gegeneinander Seufzen, so, oh, nein. Oder wenn einer mit demselben Ankommen, mit dem Anliegen immer wieder ankommt und alles schon die Augen dreht, ist auch so ein Seufzen gegeneinander. Stattdessen miteinander seufzen. Ja, ich sehe dein Anliegen, auch wenn es mich stört, dass du es immer wieder bringst, aber ich seufze jetzt mit dir, ich bringe es mit dir vor Gottes Thron. Ich mache mein Anliegen zu deinem, denn Jesus hat gesagt, wo zwei unter euch eins werden auf Erden, um was sie bitten wollen, das soll ihnen nicht verwehrt werden von meinem Vater im Himmel. Und dieses Wiedereinander seufzen kann eben auch zum Gericht führen, weil ich dann nämlich den anderen verurteile, ach, ist der immer noch in dem Thema dran? Kann der das nicht endlich ruhen lassen? Anscheinend nicht. Denn der Richter steht vor der Tür und Jesus sagte in der Bergpredigt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Das Maß, mit dem ihr messt, mit dem wird man euch auch messen. Also wenn ich total kleinlich bin bei anderen Leuten, muss ich mich nicht wundern, wenn erstens die kleinlich sind bei mir und zweitens, wenn Gott kleinlich ist bei mir. Klar, auf Schuld hinweisen und so weiter, aber nicht so verbohrt sein, sondern tatsächlich auch großzügig sein und vergeben. Weil ich weiß, Gott hat mir vergeben und ich bete auch, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und wenn ich weiß, der Richter steht vor der Tür, dann benehme ich mich ganz anders. Für diejenigen, die Kinder haben, also wirklich Kinder, ist ein großer Unterschied, wenn die Kinder wissen, Mama oder Papa steht draußen und kann hören, was wir machen. Oder die Kinder sind allein und haben sturmfrei. Und da ihr nicht alle Kinder hattet, ihr wart alle mal Kind. Und also, dann kann es auch sein, halt man hat Freunde oder Vetter und Cousine oder so da, aber auf alle Fälle, na, man weiß ganz genau, dass man sich anders verhält, wenn man weiß, die Eltern sind da und hören zu. Nehmt, liebe Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Oh ja, die Propheten. Die haben einiges erdulden müssen. Ich bin gerade in meiner persönlichen Bibellese am Ende von Jesaja. In Jesaja kommen manche Prophetenzeichen vor. Manche gefallen ihm vielleicht ein bisschen besser. Er soll Kinder zeugen. Als Zeichen aber. Sein erster Sohn heißt Shear Yashub, das heißt, ein Rest wird umkehren. Der andere heißt Mahalalal Shachbaz. Das habe ich nicht richtig ausgedrückt, aber bei Luther übersetzt, eile bald raube Beute. Also erstmal der arme Junge, aber genau. Jesaja muss seinen Sohn so nennen, um damit zu zeigen, was mit den Leuten abgeht. Und die Leute werden ihn wahrscheinlich auch ausgelacht haben. In Kapitel 20 soll er nackt, in Anführungszeichen, durch die Gegend laufen. Also nackt bedeutet da schon eigentlich eher nur, du trägst deine Unterwäsche. Also das ist ja in Kulturen unterschiedlich. Soll damit aber klar machen, dass es den Assyrern noch schlimmer gehen wird, die werden komplett entblößt. Oder Jeremia, der gefühlt all 40 Jahre seines Dienstes alleine gegen das Volk Gottes stand. Stimmt nicht ganz, aber zumindest fast. Und dann klagt er Gott auch noch sein Leid, ich bin so allein. Und genau im nächsten Kapitel sagt Gott ihm übrigens, du wirst nicht heiraten. Schon echt gemein. Bei Hesekiel, nochmal mit der Frau, Gott sagt zu ihm, ich nehme dir die Freude deiner Augen, aber du darfst es nicht zeigen. Du darfst alleine klagen für dich, aber sobald du unter Leuten bist, nö. Und dann werden die Leute natürlich eben auch fragen, warum, und du musst es weitergeben. Oh, super. Hesekiel musste übrigens auch 390 Tage, ich glaube, auf der linken Seite liegen und 40 Tage auf der rechten, um die Schuld einmal des Hauses Israel und die Schuld des Hauses Juda zu repräsentieren, durfte währenddessen nur Zeugs essen, das er auf einer Feuerstelle, ich muss es selber nochmal ganz nachlesen, aber er durfte es nur auf Menschenkot backen und Hesekiel widerspricht ein bisschen und sagt, was? Und Gott sagt, okay, meinetwegen Kompromiss, Rinderkot. Oh, danke. Hosea musste eine Hure heiraten, um zu zeigen, wie Israel untreu war. Vier Beispiele schon mal nur mit, was die Ehe angeht, weil Gott halt die Ehe so geschaffen hat als Beispiel für seine Beziehung zu uns und so weiter. Geduld. Oder wenn ein Prophet dann anfangen muss zu erzählen, dass Unheil kommt und es kommt nicht und alle lachen ihn aus. Geduld. Aber auch das Erdulden. Dass jemand wie Jeremia dann vom König in eine Zisterne geschmissen wurde. Beziehungsweise eigentlich von den Obersten des Königs, die haben sich aber die Erlaubnis geholt. Oder der jüdischen Legende nach wurde Jesaja zersägt. Also ganz viel Leid, das sie erlebt haben, die waren geduldig. Auch die sogenannten vorderen Propheten, also von Josua an bis dann, die vorderen Propheten sind Josua bis Könige und dann kommen nochmal die Schriftpropheten, wo dann genaueres steht. Elia kommt hinterher auch nochmal vor, die hatten Geduld. Und dann denkt man sich, okay, so eine Geduld möchte ich eigentlich nicht haben, aber als Beispiel, okay, machen wir. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Also, nehmt euch ein Beispiel, die Propheten, und die preisen wir selig. Selig ist oft in der Lutherbibel das gleiche Wort für gerettet, aber in diesem Fall ist es das, was eigentlich auch ursprünglich gemeint ist, glücklich. Und dieses Wort glücklich, Makarios, das haben die Griechen benutzt für eine Insel. Und zwar in deren Verständnis vom Afterlife. Mir fällt gerade nicht das deutsche Wort ein. Genau, im Leben danach. Die ganz besonders gut gelebt haben, die kommen auf die Insel der Glückseligen. Allerdings nur als Zwischenstation, danach trinken sie vom Trunk des Vergessens und werden wiedergeboren. Aber auf alle Fälle, das ist der beste Platz, an den man kommen kann. Da ist alles fröhlich. Und dann wird dieses Wort halt aufgenommen von Jesus in den Seligpreisungen. Glückselig sind die, glückselig sind die, glückselig sind die. Und wir preisen diejenigen selig, die erduldet haben. Warum? Weil die mit Gott vorangegangen sind. auch wenn sie im Leben nicht sonderlich schöne Sachen erlebt haben, eben Jeremia. Das ist eher deprimierend, wenn man das liest. Aber andererseits, die sind glückselig, weil Gott sie gebraucht hat für sein Volk. Weil die zwar durch die Hölle zum Teil durchgehen mussten, aber weil Gott sie gebraucht hat, um andere Leute zu retten. Darum können wir die selig preisen, die durchs Leid durchgegangen sind. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Oh ja, Hiob. Er weiß es nicht, aber im Himmel unterhalten sich Gott und der Teufel über ihn. Und Gott sagt, hast du auch Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Das beste Pferd in meinem Stall, wenn man so will. Und der Teufel sagt, ja, nur weil du ihn gut behandelst. Und dann sagt Gott, gut, darfst mit seinem Besitz machen, was du willst, aber ihn tastest du nicht an. Und dann kommen die sogenannten Hiobsbotschaften. Alles Vieh wird geklaut, die Ernte brennt ab. Ungefähr so, auf alle Fälle, alle seine 10 Kinder sterben an einem Tag, weil sie gerade beim ältesten Bruder sind und das Haus stürzt ein. Hiob zerreißt sich die Klamotten und sagt aber, nackt bin ich auf diese Welt gekommen, nackt werde ich wieder rausgehen, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Dann kommt seine Frau an. Der Teufel hat Hiob alles genommen, nur nicht seine Frau, aber die Unterstützung der Frau. Und die sagt, wie lange willst du noch Gott anhangen? Sag Gott ab, also verfluch ihn und stirb. Und dann am Ende darf Hiob auch noch angetastet werden, bloß nicht sein Leben. Er wird krank und dann kommen seine Freunde. Ein Professor meinte mal, ach, lesen Sie sich das mal durch, was die Freunde da sagen. Das sind hochtheologische Sachen. Und ich sage zu meinem Nebensitzer, ja, und sie lagen falsch. Theologen liegen nicht unbedingt richtig, aber die konnten ihm wirklich wunderbar theologisch erklären, warum er jetzt leiden muss und alles. Dadurch hat er auch noch seine Freunde gewissermaßen verloren. Und hält dagegen und dadurch irgendwann, ja. Das Nette ist, es hat bei Hiob am Ende zum guten Ziel geführt. Er hat doppelt so viel wiederbekommen. Übrigens, nur 10 Kinder sind ihm wiedergeboren. Alles andere hat er doppelt gekriegt, 10 Kinder, was darauf hindeutet, dass die Kinder, die wir hatten und die schon vor uns aus dieser Welt gegangen sind, dass sie nach wie vor unsere Kinder sind. Also Hiob hatte am Ende 20 Kinder. 10, die ihm vorausgegangen waren und 10, die irgendwann nach ihm gegangen sind. Also von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Dass Hiob am Ende alles nicht nur erstattet bekommen hat, sondern mehr, sogar doppelt so viel. Auch wenn wir nicht auf die materiellen Dinge in diesem Leben schauen sollen, aber es macht doch eine Hoffnung, okay, auch in diesem Leben kann Gott es noch zum Guten wenden. Und wenn er es nicht mehr in diesem Leben zum Guten wendet, aus welchen Gründen auch immer, ob mein Glaube nicht groß genug ist in dem Fall oder ob der Teufel mich zu sehr behelligt oder was jetzt auch in der kommenden Welt, da auf alle Fälle. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Das Wort barmherzig, das hatten wir auch schon letztens mal, im Griechischen ist dieses Schmerzen in den Eingeweiden. Jesus sieht die Menge und es jammert ihn. Oder beim verlorenen Sohn heißt es, der Vater sah seinen Sohn von fern und es jammerte ihn. Dieses Mitleid. Da ist zwar der Sohn, der zum Vater gewissermaßen gesagt hat, ich wünschte, du wärst tot. Gib mir mein Erbe jetzt. Ist dann abgehauen, hat alles Geld verprasst und hat kein Geld mehr, stinkt jetzt noch immer von den Schweinen wahrscheinlich, hat seine Lumpen und der Vater sieht ihn und könnte eigentlich sagen, recht so. Das wäre so die typisch fromme Haltung. Selber schuld. Aber nein, den Vater jammert und er springt auf und läuft, was sich für einen Herrn nicht gehört, fällt ihm um den Hals, aber nicht nur mit den Händen, sondern komplett, küsst ihn, er darf das beste Kleid anziehen, also Gewand des Vaters, bekommt den Ring wieder an den Finger, wird als Erbe wieder eingesetzt, Schuhe an die Füße, das heißt, er muss kein Diener sein, sondern ist wieder ein Herr und das Mastkalb wird für ihn geschlachtet. Ein Fest wird gefeiert und der Vater sagt, irgendjemand muss ja sterben, aber nicht du. Der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Psalm 103, ich glaube Vers 13. Vor allen Dingen aber, meine Brüder, schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch mit einem anderen Eid, es sei euer Ja ein Ja und euer Nein ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Auch das ist aus der Bergpredigt. In unserer deutschen Gesellschaft ist das mit dem Schwören nicht ganz so stark. Aber wenn ihr jetzt eher orientalische habt, Alter, ich schwöre, kommt wesentlich öfter. Und immer schwören, 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 das macht das Ganze irgendwann viel geringer. Und Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören, um das zu untermauern, was ihr sagt, sondern Jakobus sagt, euer Ja sei ein Ja. Ich finde das in Matthäus dann so nett, da kann man Dorion nämlich anbringen. Eure Rede sei Ja, Ja oder Nein, Nein. Also, Ja ist ein Ja. Da brauche ich nicht dafür schwören. Wenn ich Ja sage, können alle Leute wissen, es ist ein Ja. Und wenn ich Nein sage, dürfen alle Leute wissen, es ist ein Nein. Das macht es mit dem Lügen viel schwieriger. Wenn man dann... Darf man halt ja auch nicht. Leidet jemand unter euch, der bete. Also wenn jemand Leid trägt. Und Leid tragen kann auf alle möglichen Arten und Weisen sein. Und dann sagt Jakobus, der bete. Also er sagt, es wird vorkommen, dass jemand unter euch leidet. Aber der soll beten. Da steht jetzt nicht, was er beten soll. Aber er soll beten. Warum? Weil ich mich im Gebet auf den ausrichte, der mein Leid wenden kann. Ich liebe das Lied, in dir ist Freude in allem Leide. Bei fast allen meiner Großeltern haben wir das bei der Beerdigung gesungen. Rausgeschmettert. Und dann heißt es eben auch, du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie auch heißen mag die Not. Wenn ich mich auf den ausrichte, der meine Situation enden kann, enden und wenden und verändern und überhaupt kann, dann hat mein Leid, dann ist mein Leid vielleicht noch da, aber ich bin in einer ganz anderen Situation. Das wäre wieder Psalm 23, Vers 4, ob ich schon wanderte im finstern Tal oder im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wenn ich weiß, dass mein Herr bei mir ist, wenn ich mich auf ihn konzentriere, dann ist der Rest für mich egal. Zumindest im Ansatz. Also wenn ich es komplett schaffe, ist mir alles andere wirklich komplett egal. So wie Mose 40 Tage auf dem Berg war und das Essen vergessen hat. Also leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes? Der singe Psalmen. Das hat die reformierte Kirche in Zügen so weit gemacht, dass sie gesagt haben, wir dürfen nur die Psalmen singen. Nein, man darf auch selber eigene Lieder und überhaupt. Aber also Psalmen heißt tatsächlich auch allgemein Loblieder für Gott. Wobei natürlich, wenn man die Psalmen nimmt, das sind die inspirierten Lieder, bei denen man weiß, da singe ich wirklich nur Gottes Wort. Ist vielleicht auch mal ein Rachepsalm dabei, aber das ist dann ja was anderes. Aber warum? Also, das Leid wird dadurch gedämmt, dass ich mich auf Gott konzentriere. Die Freude wird dadurch verstärkt, dass ich mich auf Gott konzentriere und ihm Loblieder singe. Und wenn ich singen kann, das macht nichts. Die Bibel sagt in Psalm 33, lobt Gott mit fröhlichem Schall. Englisch klingt auch sehr schön, make a joyful noise. Also wirklich so herrlich, mach doch einfach Lärm. Hauptsache für Gott. Hauptsache mit der richtigen Einstellung. Ich liebe das Weihnachtsoratorium von Bach und dann die dritte Kantate, die beginnt ja mit diesem richtig pompösen Chorus und dann brüllt der Chor fast raus, Herrscher des Himmels, höre das Lallen, lass dir die matten Gesänge gefallen, wenn dich dein Zion mit Psalmen erhöht. Höre der Herzen frohlockendes Preisen, wenn wir dir itzo die Ehrfurcht erweisen, weil unsere Wohlfahrt befestigt steht. Aber eben dieses Herrscher des Himmels, höre das Lallen. Ich glaube, es hat Bach so Spaß gemacht, das pompös zu machen. Und ich stelle es mir dann vor, die Menschen stehen da, brüllen das raus und die Engel stehen im Himmel und sagen sich, was soll das? Das können wir besser. Das ist wirklich nur ein Gelalle. Also hallo. Und Gott sitzt auf seinem Thron, knufft einen Engel an, guck mal, meine Kinder. machen einfach Lärm für ihn. Ist jemand unter euch krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Finde ich auch sehr nett. Jakobus gibt eine Lösung dafür, dass Leute gesund werden. Also, er bestreitet nicht, dass Leute mal leiden. Deswegen, die sollen beten. Er bestreitet auch nicht, dass Leute mitunter vielleicht mal fröhlich sein könnten. Psalmen singen. Und er bestreitet nicht, dass Leute krank werden, weil das in dieser Welt immer passiert. Aber das Interessante ist, für die Gemeinde hat er direkt eine Lösung. Und zwar nicht die Lösung, wie es in der Welt dann war, dass man halt dem aktuellen Stand der Wissenschaft folgen soll. In gewisser Weise schon, da komme ich gleich noch drauf. Aber dass man nicht zum Arzt unbedingt sofort rennen muss. Also, hört euch einfach nochmal das, was zum Gottes Namen der Herr mein Arzt war. Da kommt es ja auch, dass der Arzt nicht ganz verkehrt ist. Aber nicht als ersten Angriffspunkt, sondern dann die Ältesten der Gemeinde. Warum? Weil sich die Gemeinde untereinander umeinander kümmert. Und dann heißt es eben, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Gab es, glaube ich, mal vor kurzem 8 Abende hier dazu. Und dann eben auch zum Beispiel, ich bin der Herr, dein Arzt. Ihr wisst ja, im Namen des Herrn heißt in seinem Auftrag, in seiner Autorität, wie ein Polizist rufen kann, halt im Namen des Gesetzes. In dem Namen kommen die Ältesten hin und salben. Es gibt 2 Worte für salben im Griechischen. Das eine ist das rituelle Salben und das andere ein medizinisches Salben zum Versorgen von Wunden. Das wird hier gebraucht. Also kann man durchaus sagen, Medizin und Gebet. Also von daher auch schon wieder, also Ärzte sind nicht verkehrt, aber trotzdem, das Salben mit Öl hat auch noch eine andere Komponente, weil Öl für den Heiligen Geist steht. Und der Heilige Geist ist es, der in der Gemeinde wirkt, der durch Jesus gewirkt hat, um die Leute gesund zu machen. Ein Ehepaar, Charles und Frances Hunter, ich müsste es selber nochmal nachgucken, haben ein Buch geschrieben, How to Heal the Sick, wie man Kranke heilt. Und bei dem Thema Krankenheilung heißt es dann, das ist mitunter auch einfach dafür da, wenn die Gemeindeältesten noch nicht wirklich voll des Heiligen Geistes sind, hat Gott diese Möglichkeit immer noch gegeben, die Kranken zu salben, weil dadurch der Heilige Geist ins Spiel kommt. Also salben und beten. Denn Beten ist sehr wichtig, um sich auszurichten auf den, der die Situation ändern kann. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Den Glauben hatten wir schon häufiger. In Jakobus 1, Vers 6, wer bittet, soll nicht mit Zweifel bitten. Dann kann er nichts erwarten. Also wenn jetzt sowohl der Kranke als auch die Gemeindeältesten alle bezweifeln, dass Gott da überhaupt was tut, ist es sehr unwahrscheinlich, dass was passiert, es sei denn, Gott sagt, nö, ich zeig's euch jetzt erst recht. Kann auch noch sein. Aber wenn bei dem Kranken dieser kleine Glaube da ist, dieser Bulldoggen-Glaube, der sich festhält an Gott, dieser Senfkorn-Glaube, der nicht locker lässt, der seine Wurzeln tief reinpackt, oder auch bei den Gemeindeältesten, wenn die wissen, Gott kann nicht nur, Gott will und Gott wird. Kommt durch dieses Gebet etwas in die Gänge. Das heißt nicht unbedingt, dass der Kranke sofort wieder aus dem Bett springt, wie bei der Schwiegermutter des Petrus. Kann auch sein, dass es so ist, wie Paulus schreibt von seinem Freund, ich bin mir gerade nicht sicher welcher, den er krank hat zurücklassen müssen in Milet. Aber er wusste, okay, der wird gesund. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Also, das ist die Hilfe dabei. Der Herr wird den Kranken wieder aufrichten. Übrigens ist das Wort für krank das Wort schwach. Also, krank ist durchaus eine richtige Übersetzung, aber es ist auch einfach derjenige, der schwach geworden ist, der ausgelaugt ist. Also, wenn jemand in seinem Glaubensleben vorangeht und eben mit dem Thema Geduld einfach nichts sieht und dann selber keine Kraft mehr hat zu beten, soll er auch die Gemeindeältesten rufen. Und die sollen auch mit ihm beten, weil dieses Unterstützen im Gebet das Wichtige ist. Das ist das eben nicht das gegeneinander seufzen, sondern miteinander seufzen. Dass man im Glauben gemeinsam vor Gott kommt, weil meistens der Christus im Bruder größer ist als der Christus in einem selber. Das hat Bonhoeffer mal so geschrieben. Was mir ein anderer sagt über Jesus, kann mitunter wesentlich stärkeren Einfluss haben auf mich, als das, was ich mir selber sagen muss. Dieses Aufhelfen. Also sowohl für den, der schwach geworden ist in seiner Situation, weil er eben ausgelaugt ist vom Leben, aber auch eben wirklich der Kranke. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Da merkt Jakobus an, dass Sünden tatsächlich ein Grund sein können, dass man krank ist. Nicht jede Krankheit ist aufgrund von Sünde. Also alle Krankheiten sind aufgrund der Sünde, die in die Welt gekommen ist. Weil wir getrennt sind von Gott und dadurch der Mensch krank ist an Leib, Seele und Geist. Aber nicht jede Krankheit ist gleich aufgrund irgendeiner bestimmten Sünde. Es ist schon so, Jesus sagt zum Gelähmten, den seine Freunde bringen, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, weil das erstmal das Wichtige war. Und dann hat er ihn geheilt. Aber das hat Jesus nicht bei allen gesagt. Jesus hat eigentlich bei fast allen eher nur gesagt, dein Glaube hat dir geholfen. Manchmal hat nicht mal der Glaube dort geholfen, Jesus hatte einfach Mitleid. Und er hat die Leute geheilt. Aber eben, Sünden sind da auch wichtig. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das ist einer der gefährlichsten Verse überhaupt. Bekennt einander eure Sünden. Mach dich geistlich nackt. Vor Leuten natürlich, bei denen du weißt, die plaudern es nicht aus. Das ist auch unpraktisch. Wenn man mitkriegt im Hauskreis, geht man irgendein Anliegen weiter und irgendwann kurz darauf wird man angesprochen von jemand anders aus der Gemeinde. Du, ich habe gehört bei dir. Bitte? Selbst wenn es nur was Kleines ist, es ist irgendwie so. Darum ist es so super, wenn man, wenn einer der Gemeindeältesten tatsächlich auch dann eben der Pastor ist. Und ein Pastor hat das Beichtgeheimnis. Der darf das nicht weitererzählen. Der Einzige, dem er es erzählen kann, ist Jesus. Da darf man hingehen und ihr glaubt nicht, was Pastoren schon alles gehört haben. Also einfach hingehen und erzählen und dann ist es auch so wunderbar, wenn man sich zugesprochen bekommt, zusprechen lässt, jetzt habe ich es richtig, deine Sünden sind dir vergeben. Da ist eine Last weg vom Herzen. Es muss angenommen werden, weil ich kenne Leute, die kommen immer wieder mit denselben Sachen an, weil sie es immer noch wieder festhalten. Aber wenn du tatsächlich das hörst, deine Sünden sind dir vergeben und du weißt, ja, jetzt sind sie am Kreuz. Das nimmt so etwas weg, dass du nicht mehr so stark in dich selbst verkrümmt bist und dann hast du wesentlich mehr die Möglichkeit, dass Gott dich gesund machen kann. Weil du die Sünde nicht mehr festhältst, das, was den Menschen ja ultimativ krank macht. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Fett gedruckt in der Lutherbibel, ist ein wichtiger Vers. Und darüber könnte ich jetzt auch stundenlang reden. Ich hoffe, ich tue es nicht. Andererseits, wenn es erbaut und so weiter und wir vielleicht hinterher doch noch alle wach sind, warum nicht? Des gerechten Gebet. Da haben wir wieder den Gerechten. Und ich gucke mich selber an und sage, nee. Das Hemd hier ist zwar von weitem ganz weiß, aber wenn man näher hinguckt, sieht man bestimmt irgendwelche Flecken. Ich habe keine reine Weste, keine weiße Weste. Nicht, wenn man es mit Jesus vergleicht. Aber, wie beim verlorenen Sohn, der eingekleidet wird in das Kleid des Vaters, ich werde eingekleidet in die Gerechtigkeit Jesu. Durch den Glauben an das, was Gott mir sagt, bin ich gerecht vor ihm. Durch den Glauben an das, was Jesus getan hat. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, ich glaube, es ist andersrum mit Herzen und Mund, so wirst du gerettet. Denn wenn man mit dem Herzen glaubt, wird man gerettet und mit dem Munde bekennt. Römer 10, 9 und 10. Lest es nach. habe jetzt keine Lust, auch nachzublättern. Auf alle Fälle der Glaube, der gerecht macht und der rettet. Der Glaube schon bei Abraham bis zu uns heute, weil Gott dieses Prinzip durchzieht. Also der Gerechte, das sind auch wir, weil wir in Gottes Gerechtigkeit gekleidet sind und deswegen im Namen Jesu beten können. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Dieses Wort ernstlich ist im Griechischen nochmal ein Wort für Gebet. Das heißt so viel wie niederfallen. Also des gerechten Gebet vermag viel, wenn es gebetlich ist. Klingt jetzt komisch im Deutschen, aber das ist einfach, um es zu verdeutlichen. Also ein betendes Gebet. Nicht so ein Gebet, das man einfach nur runterleiert, sondern ein Gebet, das von Herzen kommt, das man wirklich mitbetet. Also dieses Gebet des Gerechten, das vermag viel, verweist natürlich auf die Krankenheilung jetzt, die ja vorneweg erwähnt wurde, aber dann auch allgemein für alle möglichen anderen Situationen. Beispiel: Elia war ein schwacher Mann wie wir. Wenn man sich die gesamte Elia-Geschichte anguckt, yep. Übrigens, kurzer Werbeblock für meine Bibelabende in Maulbronn, wir sind demnächst bei Elia. Ich glaube in 2 Wochen. Also von daher, dann wird es wahrscheinlich wirklich an 3 Abenden um Elia gehen, kommt gerne, da gehe ich da natürlich noch mehr in die Tiefe. Also Elia war ein schwacher Mensch wie wir. Der hat sich tatsächlich auch hin und her werfen lassen von den Ereignissen, also kein so festes Herz, wie Jakobus es ja eigentlich möchte, sondern eben nach seinem großen Sieg auf dem Karmel sagt ihm Isabel, ich bring dich um. Der da gerade so richtig gewonnen hat, sagt, oh, und haut ab. Er war ein schwacher Mensch wie wir und er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete nicht auf Erden 3 Jahre und 6 Monate. Das kurz ganz am Anfang, 1. Könige 17, Elia kommt zu Ahab auf den Königshof und sagt zu ihm, so wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, es wird nicht mehr regnen noch Tau geben, bis ich es sage. Macht kehrt und geht raus. Mitunter hat Elia dieses Wort nicht von Gott bekommen, also nicht direkt, sondern in 5. Mose 11 steht genau das, was Elia nämlich gesagt hat. Gott sagt, wenn ihr mich verlasst und anderen Göttern dient, dann werde ich den Himmel verschließen. Und dann hat Elia gesagt, okay, Herr, das ist dein Wort. Da steht's, so musst du handeln. In diesem Fall mal als Gericht handeln. Und Gott hat sich an sein Wort gehalten. Das ernste Gebet: ich nehme Gottes Wort ernst und halte es ihm vor. Sei es zum Guten oder Bösen. Also letztlich zum Guten, weil Israel gereinigt wird dadurch. Und er betete abermals. Und der Himmel gab den Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Vielleicht war das erste Gebet wirklich nur einmal: Herr, hier, siehst du, in deinem Wort steht's. Das zweite Mal, Elia bekommt gesagt, ich will es wieder regnen lassen. Geht zurück, kommt die ganzen Begegnungen mit Ahab, mit Obadja, mit den Baalspriestern und Aschera-Priestern auf dem Karmel, kommt das Gottesurteil und dann sagt Elia zu Ahab, geh hin, iss, also nimm was zu dir, denn ich höre es rauschen vom Regen. Elia hat schon mit seinen geistlichen Ohren gehört, was noch passieren sollte. Und dann wird da beschrieben, Elia hockt auf dem Boden, hat seinen Kopf zwischen seinen Knien und schickt seinen Diener immer wieder zum Meer, dass er gucken soll. Also der Berg Karmel liegt direkt am Meer, gegenüber von Haifa und Akko, falls ihr eine Landkarte habt und darauf gucken wollt. So ein kleines Horn, da liegt der Karmel. Warum hat Elia diese Haltung? Das ist die Haltung von gebärenden Frauen im Orient zumindest gewesen. Also Elia gebiert hier dieses Anliegen, das Gott ihm schon gesagt hat. Also er hat die Zusage Gottes. Einmal hatte er die Zusage Gottes aus dem Wort. Einmal hatte er die Zusage Gottes gewissermaßen durch persönliche Offenbarung. die manchmal etwas schwierig sein kann. Deswegen ist es auch wichtig, viel zu beten darüber, dass Gott einem zur Not sagt, du hast dich da verhört. Und er kniet nieder, gebiert gewissermaßen dieses Anliegen und sein Knecht kommt wieder, nein, noch nichts. Okay, Elia betet weiter. Wieder nichts. Was hat Elia gebetet? Er wird Gott wahrscheinlich auch das Wort vorgehalten haben. Du hast gesagt, es wird regnen. Und jetzt mach. Und jetzt kann man es hier zum Beispiel auf die Krankenheilung nochmal wieder beziehen. Du hast gesagt, wenn wir den Menschen segnen, für ihn beten und ihn salben in deinem Namen, wird er gesund werden. Das braucht Zeit. Ist mir dadurch jetzt erstmal in der Vorbereitung hierauf bewusst geworden, vielleicht ist es deswegen wirklich wichtig, Älteste zu haben, die nicht mehr so dicht im Berufsleben drinstecken, weil die Ältesten können sich die Zeit nehmen. Gab einen Erweckungsprediger, Smith Wigglesworth hieß er, der hat gesagt, okay, wenn er irgendwo hingerufen wird, dann macht er dieses Gebet, dieses ernstliche Gebet. Und mitunter ist er für Stunden nicht gegangen, bis er wusste, der Durchbruch ist geschafft. Das ist schwierig, wenn man weiß, ich muss am nächsten Tag um 4:30 aufstehen. Andererseits hätte Smith Wigglesworth zum Beispiel auch trotzdem gemacht, weil er gesagt hat, das ist es wert. Aber diesen Gebetskampf, Gottes Wort hineinzubringen, mitunter auch nochmal diesen Glauben aufzubringen, wie in Markus 11, 23, wer zu diesem Berg spräche, reißt dich aus und wirft dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass es geschehen würde. Dieser Glauben ist da, aber manchmal muss man öfter zu dem Berg sprechen. Manchmal muss man öfter zu der Krankheit sprechen, manchmal musst du öfter dein Problem ansprechen und sagen, jetzt verpflanzt du dich gefälligst raus aus dieser Situation und schmeißt dich ins Meer im Namen Jesu. Warum? Weil wir mitunter nochmal wirklich diesen Glauben erstmal entwickeln müssen. Elia wusste, Gott will es regnen lassen. Er wusste es hier. Aber wahrscheinlich hat es die 7 Male gebraucht, bis es von da oben bis ins Herz runtergerutscht ist. Bis er nicht nur wusste, Gott kann es regnen lassen, Gott möchte es gern regnen lassen, sondern Gott will es wirklich regnen lassen. Beim 7. Mal kommt eine Wolke so groß wie eine Hand aus dem Meer und Elia weiß, jetzt ist das Gebet erhört. Also nur eine Kleinigkeit ist da. Aber da weiß er, jetzt ist der Durchbruch geschafft. Ahab soll sich fertig machen. Und nach kurzer Zeit ist der Himmel schwarz von Wolken. Also so eine kleine Wolke, die wird ja eigentlich von der Sonne aufgelöst. Aber das, was so unwahrscheinlich aussieht, da weiß Elia, das ist von Gott. Und jetzt kommt's. Und dann passiert es auch schnell. Die Schlussworte von Jakobus. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirrte von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg. Der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Das Allerwichtigste des Glaubens ist, dass wir nicht verloren gehen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die wichtigste Aufgabe der Gemeinde schlechthin. Untereinander natürlich im Frieden leben und alles Mögliche. Das, was Jakobus davor beschrieben hat, im Glauben gemeinsam vorangehen und deswegen auch einander helfen, auch in den Schwachheiten und alles. Aber dann sind wir dafür da, dass wir anderen helfen. Natürlich, also er sagt, liebe Brüder, und dann, wenn jemand unter euch abirrt, also wie der verlorene Sohn, der eigentlich schon dazugehört hat und dann raus ist. Andererseits aber auch genauso jemand, der noch nicht zur Familie gehört. Weil wir wissen, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde. Das ist aber eher, also das ist sein Wunsch, dass allen geholfen werde. Es ist kein Beschluss und alle müssen. Und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und deswegen den Leuten nachgehen. In Liebe und mit Weisheit, die wir erbitten dürfen. Dass Gott einem mitunter auch total bescheuerte Anweisungen gibt, die keinen Sinn ergeben, nach unserem Denken, aber verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, der wird er dich recht führen. Und dann müssen wir gucken, wie muss ich da jetzt vorgehen? Also Jesus gibt zum Beispiel ja die Möglichkeit, erstmal unter vier Augen mit dem sprechen, dann nochmal einen Zeugen und wenn er dann immer noch nicht Zeugen, dann vor die Gemeindeältesten und dann vor die ganze Gemeinde. Und wenn er sich dann immer noch nicht ändert, dann erstmal raus. Wobei, Beispiel bei Paulus in Korinth, in 1. Korinther 5 sagt er, Leute, so geht das nicht, da ist jemand bei euch, der lebt mit seiner Schwiegermutter zusammen. Erstmal raus mit dem. Am Anfang des 2. Korintherbriefs wird klar, die haben es gemacht, also da kann ich gerade das Kapitel nicht sagen, ich glaube, es ist Kapitel 2, aber da wird am Anfang klar, die haben es gemacht, aber sie lassen ihn jetzt draußen, obwohl er Buße getan hat. Also auch mit offenen Armen wieder aufnehmen, weil Gott alle Menschen retten möchte. Weil er die Menschen viel mehr liebt als uns. Und weil er es sogar schaffen kann bei Leuten, bei denen wir es nicht für möglich halten. Sie predigt letzten Sonntag. Also, dass er sich von der Wahrheit abkehrt, von dem, der gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, und dann irgendwie auf welche Art und Weise auch immer sagt, nee, das passt mir nicht in den Kram, wie Gott das sagt, ich will mein eigenes Leben leben, wieder zurück. Das ist ein liebevoller Akt, hoffentlich also auch, dass der andere als Liebe versteht. Ich möchte es ja auch gerne für mich. Man soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Also all das, was der Mensch davor getan hat, eben wieder verlorene Sohn, der so dreckig ankommt, man sieht quasi an ihm, was er alles getan hat. Und dann wird die Menge der Sünden bedeckt. Durch das beste Gewand, durch das Gewand des Vaters, durch die Liebe Gottes, durch die Gerechtigkeit Jesu wird alles zugedeckt. Übrigens witzig, das Wort Tzedaka, was Gerechtigkeit heißt im biblischen Hebräisch, ist irgendwann im mittleren Hebräisch zur Bedeutung Liebe übergegangen. Also, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe widersprechen sich nicht, die sind eins. Und dadurch wird die Menge der Sünden zugedeckt. Dass nicht mehr dieser Mensch nackt vor Gott stehen muss in seinen Sünden und Gott sagen muss, tut mir leid, weg mit dir. Sondern dass die Sünden zugedeckt sind. Und dieser Mensch vor Gott steht gekleidet in die Gerechtigkeit Jesu und Gott sagt, komm rein, mein Kind. Hier hast du noch deinen Ring an den Finger, hier hast du deine Schuhe und das Mastkalb ist für dich geschlachtet. Auch da braucht es Glauben. Einmal den Glauben daran, dass Gott den Menschen retten will, dass er es kann, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Und dann aber auch den Glauben daran, dass Gott mir die richtigen Worte gibt, dass er jetzt gerade mir aufs Herz gelegt hat, diese Person zurückzuführen, weil Gott mich kennt und die Person kennt und weiß, genau an der Stelle passen wir zusammen, wenn auch nirgendwo anders vielleicht. Aber da zumindest braucht sie Geduld, da braucht es die Liebe, da braucht es die richtige Zunge, da braucht es Weisheit, da braucht es die Werke im Glauben, da braucht es all das, was wir vorne schon hatten. Und dann wissen wir aber auch, wenn wir im Glauben vorangehen, dass Gott das schenkt. Dass wir selbst bei dem Menschen sagen können, jetzt verpflanzt du dich, du reißt dich raus aus der Ungerechtigkeit hinein in Gottes Liebe. Müssen wir vielleicht genauso oft machen wie Elia, vielleicht noch häufiger. Aber wir dürfen wissen, das ist das Wichtige, dass Menschen zum Glauben kommen und wir unseren Glauben dadurch noch weiter aufbauen. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du uns den Glauben stärkst durch dein Wort, dass du uns versorgst und uns gesund machst an Leib, Seele und Geist. Hilf du uns, dass wir das aufnehmen in uns, dass wir es annehmen persönlich für uns im Glauben, dass dieser kleine Glaube in uns wächst und dass wir vorangehen können. Nicht als Richtende, sondern als diejenigen, die wissen, dass du gerichtet bist. Nicht als diejenigen, die strafen, sondern als die, die von dir das Erbarmen empfangen haben. Danke, dass wir uns darauf verlassen können. Und danke, dass du uns gebrauchst, um Menschen zu dir zurückzubringen. Und uns dadurch auch näher zu dir zu bringen. Schenk du uns die Passion für das, was dein Reich in dieser Welt bewirken soll. Amen.